Wir müssen jetzt vielleicht auch ein bisschen nachgreifen und die Einsatzmöglichkeiten für Homeoffice weiter verbessern.
Gegen den Corona-Koller. Das ist der Weltpodcast für den Alltag im Ausnahmezustand. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Gillert und ich bin Redakteurin bei Welt. Für diesen Podcast habe ich in den letzten Wochen jede Menge Interviews geführt. Ich habe allerdings keinen einzigen meiner Gesprächspartner persönlich getroffen. Und ich war sehr überrascht, dass tatsächlich niemand abgelehnt hat, mit mir per Internet oder Telefon oder sonst wie zu kommunizieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das vor der Krise nicht so gewesen wäre. Die meisten von uns haben schließlich in den letzten Wochen durch Homeoffice und Social Distancing eine Art Schock-Digitalisierung erlebt. Was das für die Zukunft des Arbeitens heißt und ob wir künftig über ein Recht auf Büroarbeit sprechen werden, darüber möchte ich reden mit Dietmar Haarhoff. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb und in der Direktion des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation. Bevor es losgeht, gibt es noch einen kurzen Werbeeinspieler.
Werbepartner dieser Folge von Gegen den Corona-Koller ist HelloFresh. Für Hörer dieses Podcasts gibt es einen 45-Euro-Gutschein, verteilt auf die ersten 4 Kochbox-Bestellungen. HelloFresh, die Nummer 1 Kochbox in Deutschland, liefert abwechslungsreiche Rezepte und die entsprechenden Zutaten direkt nach Hause. Die Lieferung ist kostenlos und komplett flexibel. Sie können jederzeit kündigen oder auch einfach mal pausieren. Und auch die Größe der Box ist flexibel, falls mal ein paar mehr Leute mitessen wollen. In den Shownotes zur Folge finden Sie den Direktlink, der zum Angebot führt, oder Sie nutzen bei der Bestellung über hellofresh.de/plans einfach den Code HELLOWELT zum Einlösen des 45-Euro-Gutscheins. Die Aktion gilt auch für Hörer aus Österreich und der Schweiz mit Rabattanpassungen für das jeweilige Land.
So, da bin ich wieder. Hallo Herr Haarhoff.
Hallo Frau Gillert, grüße Sie.
Es heißt ja immer wieder in den letzten Jahren, dass Deutschland beim Thema Digitalisierung doch noch einiges aufzuholen hat. Jetzt kam die Corona-Krise und ganz plötzlich, erlebe ich zumindest in meinem Alltag, ist vieles digital. Meetings, selbst der Arztbesuch und sogar der kleine Buchladen in meiner Heimat hat jetzt eine Online-Bestellmöglichkeit. Brauchen wir in Deutschland erst eine Krise, um Innovation zu schaffen?
Ja, ich glaube, die Frage ist berechtigt und Sie haben es, glaube ich, auch gut charakterisiert. Wir sind von der Pandemie, wo es ja darum ging, physische Kontakte zu vermeiden, wirklich in so eine Digitalisierung reingeschubst worden. Die hat uns zwangsläufig erreicht, aber sie hilft uns jetzt tatsächlich, den Prozess der Digitalisierung voranzutreiben. Die Krise hilft uns bei der Digitalisierung.
Warum ist das so, dass wir eine Krise für eine solch fundamentale Innovation benötigen?
Schauen Sie, nehmen Sie das Homeoffice als Beispiel. In der Vergangenheit war es häufig so, dass es an verschiedenen Entscheidungsträgern, in Unternehmen, in Organisationen gescheitert ist, die schon vorliegenden technischen Möglichkeiten einzusetzen. Die technischen Möglichkeiten wurden vielleicht unterschätzt. Es gab den einen oder anderen, der es nicht haben wollte. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer waren auch nicht immer begeistert davon. Und jetzt mussten wir es halt ausprobieren. Es ist so ein großes Experiment angelaufen, das wir uns nicht aussuchen konnten. Und siehe da, plötzlich klappen Dinge und die Menschen sind sogar zufrieden mit ihnen, die vorher nicht geklappt haben.
Sie haben sich ja mit dem Thema Homeoffice, was Sie gerade erwähnt haben, intensiv beschäftigt in einer Umfrage, die Sie durchgeführt haben Ende März. Damals waren 8 von 10 Befragten sehr zufrieden im Homeoffice und man sah auch, dass die Zahl derer, die zu Hause arbeiten, von zu Hause aus arbeiten, vergleichsweise hoch war. Mitte Juni, also vor einigen Tagen, gab es jetzt eine weitere Befragung in einer Zeit, in der sich die Lage ja jetzt etwas entspannt hat. Was hat sich denn im Vergleich zu März getan beim Thema Homeoffice?
Ja, in der Tat. Also wir hatten die erste Befragung im März gehabt und haben jetzt Anfang Juni eine zweite, weil wir natürlich wissen wollen, wie geht's weiter mit diesem Prozess? Werden die Erfolge, die sich erst eingestellt haben, wieder zurückgerollt? Oder bleiben wir dabei, die Digitalisierung zu nutzen? Und es zeigt sich, dass nach wie vor die Nutzung von Homeoffice, also die mindestens Ab- und Zunutzung bei Berufstätigen hoch bleibt. Das sind 39%. Das ist etwas zurückgegangen von 43%. und die Homeoffice-Nutzung mindestens mehrmals pro Woche, das nennen wir die Nutzungsintensität, die ist auch etwas zurückgegangen von 39% auf 32%, liegt aber noch weit über den 20% vor der Krise. Das heißt, wir interpretieren das so, dass jetzt einige tatsächlich auch wieder ins Büro zurückgekehrt sind. Und es war ja auch nie so, dass 100% Homeoffice wirklich optimal war. Und wir sehen jetzt ein leichtes Einpendeln, ein Rückpendeln. Aber nach wie vor ist sowohl die Häufigkeit wie auch die Intensität der Nutzung sehr hoch.
Was ist denn optimal, wenn wir über die Effizienz auch im Homeoffice oder das Wohlbefinden der Menschen im Homeoffice sprechen? Also wie häufig sollten wir künftig vielleicht die Chance haben, von zu Hause aus arbeiten zu können, wenn es möglich ist?
Das hängt natürlich sehr von den Charakteristiken der Jobs ab, vom Umfeld. Es hängt natürlich auch davon ab, wie das Homeoffice zu Hause gestaltet ist. Wenn man sich also wirklich ein eigenes Office ohne Störung zu Hause einrichten kann, dann kann man von dort natürlich sehr effizient arbeiten. Die Frage hat Arbeitswissenschaftler schon lange beschäftigt und es gibt so eine Handreichung, die sagt, na, so 2 bis 3 Mal pro Woche ist optimal, aber 100% ist auch nicht optimal, weil man dann doch die Kolleginnen und Kollegen vermisst, weil man einige Dinge einfach auch in physischer Präsenz vor Ort besser darstellen kann als per Homeoffice.
Wir haben jetzt am Anfang viel um die Wahrnehmung der Arbeitnehmer gesprochen, aber auch die Arbeitgeber, die Unternehmen spielen eine Rolle, wenn wir über die Digitalisierung von Arbeit reden. Was muss denn geschehen, damit es nach diesem Krisenmodus keinen größeren Rückschritt, sag ich mal, bei der Digitalisierung gibt?
Ja, ich glaube, wir müssen zunächst einmal das Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir jetzt zwangsläufig, also durch diesen kleinen Schubser, den wir durch die Krise bekommen haben, darauf gestoßen wurden, dass einige Dinge wirklich sehr gut laufen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass der ein oder andere Bedenkenträger, der vorher die Nutzung verhindert hat, vielleicht seine Bedenken noch einmal ein wenig überdenkt. Wir hatten ja schon in unserer ersten Befragung herausgefunden, dass unter den Gründen, warum Homeoffice vor der Krise nicht genutzt wurde, zum einen wichtig war, dass die Arbeitgeber es häufig nicht erlauben. Das waren 39% der Homeoffice-Neulinge, die das angaben. Zum Teil war es aber auch ein Nichtwollen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sagten vor der Krise auch, Homeoffice, das wollen wir eigentlich nicht ausprobieren. Das waren 26%. Ich denke, dass bei vielen der Menschen, sowohl den Managern, die es verhindert haben, so, aber auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, jetzt ein Umdenken stattgefunden hat. Aber wir müssen jetzt vielleicht auch ein bisschen nachgreifen und die Einsatzmöglichkeiten für Homeoffice weiter verbessern. Also Menschen zu Hause, wenn sie dann Homeoffice benutzen, optimale technische Möglichkeiten geben und denen, die Teams leiten, in denen Homeoffice eingesetzt wird, auch Hinweise geben, wie sie ihre Teams dann virtuell optimal führen können. Also wir müssen einfach jetzt diesen Prozess unterstützen, damit er weiter gut genutzt werden kann.
Dieses Klischee, ach wie schön, ich kann zu Hause entspannt arbeiten, das zeigt sich jetzt auch, ist eben nur eine Seite des Homeoffice-Daseins.
Ja, natürlich. Ich hatte ja eben schon gesagt, es ist nicht optimal, zu 100% im Homeoffice zu sein, insbesondere wenn man dort gestört wird oder sich das Homeoffice vielleicht noch gar nicht so gut hat einrichten können. Aber da kann man natürlich nacharbeiten. Dieses Herausfinden, was ist jetzt optimal für ein bestimmtes Unternehmen, für ein bestimmtes Team, ich glaube, das ist nochmal ein sehr schwieriger Prozess. Da muss einfach ausgehandelt werden, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben möchten, was für das Unternehmen optimal ist, wie die Kommunikation im Team optimal läuft. Und dieser Aushandlungsprozess wird natürlich irgendwo dann auch von Betriebsräten, von den Vertretern der Arbeitnehmer, den Arbeitgebern und so weiter wahrscheinlich einer kritischen Würdigung unterzogen. Aber wir sind jetzt durch das Experiment drauf gekommen, dass die alte Präsenzkultur, die wir gehabt haben, vielleicht wirklich nicht das Optimale war.
Jetzt, wenn ich mich in meinem Umfeld umhöre, muss ich sagen, gibt es die großen Homeoffice-Fans. Ich mag das auch sehr gern, aber es gibt wirklich auch Menschen, für die ist das der große Horror, besonders jetzt in diesen Zeiten, wenn natürlich auch Betreuung von Kindern, Beschulung und so weiter hinzukommen. Wir reden aktuell aber vor allem über ein Recht auf Homeoffice. Was ist denn mit dem Recht auf Office?
Ja, ganz spannende Frage. Aber das ist natürlich genau dieser Aushandlungsprozess, die Präferenzen derer, die jetzt in dieses Experiment hineingeworfen wurden, sind natürlich ganz unterschiedlich. Einige können damit hervorragend umgehen. Sie hatten das gerade für sich so beschrieben. Für mich funktioniert das auch klasse. Ich spare unheimlich viel Zeit, von einer Konferenz zur anderen zu gehen oder ins Büro reinzufahren, der gleichen Zeit, die ich gut nutzen kann, um zu lesen, um mich vorzubereiten. Überall dort, wo das Homeoffice nicht optimal aufgestellt ist, wo gestört wird, wo gleichzeitig eine Doppelbelastung da ist, muss man natürlich Abhilfe schaffen. Wir sind natürlich in der Corona-Krise auch dadurch beeinflusst, dass die Schulen geschlossen hatten und jetzt erst langsam wieder öffnen und in den Familien einfach viel, viel Stress durch die gleichzeitige Präsenz vieler Familienmitglieder aufgetaucht ist. Das wird sich hoffentlich, wenn dann eine Impfung vorliegt oder eine dauerhafte Bewältigung der Corona-Krise da ist, abschalten lassen, sodass man daraus jetzt auch nicht projizieren kann, wie im Dauerzustand das Homeoffice aussieht. Wie schon gesagt, es gibt keine magische Lösung, die für alle Familien, für alle Teams gilt. Wir müssen aber einfach experimentieren, um jetzt herauszufinden, wie wir es optimal nutzen können.
Wenn ich mir es jetzt anschaue, Homeoffice, Digitalisierung in der Arbeitswelt, darüber kann man ja tatsächlich mit leuchtenden Augen zurzeit berichten. Gleichzeitig beim Thema Digitalisierung hat sich auch herausgestellt, wenn es um digitalen Unterricht geht, kann man eine teilweise Spaltung der Gesellschaft beobachten. Nicht alle Schüler haben die Möglichkeiten oder die Mittel oder die Schulen haben nicht die Möglichkeiten und Mittel. Was muss denn geschehen, damit diese Innovation auch alle Teile der Gesellschaft erreichen kann?
Weil wir müssen natürlich die technischen Voraussetzungen schaffen, damit es überhaupt passieren kann. Deutsche Schulen sind im Durchschnitt, nochmal, es gibt große Ausnahmen, deutsche Schulen sind im Durchschnitt schlecht ausgestattet, sowohl mit Breitbandanbindung an das Internet, aber auch mit WLAN-Routern im Gebäude, Endnutzungsgeräten und dergleichen mehr. Wir haben dort über lange Zeit schlicht und ergreifend eine Institution, die Schulen, vernachlässigt. Und das müssen wir jetzt aufholen. Die Krise hilft uns auch dort, weil sie die Defizite offenlegt. Defizite, die in anderen Ländern, in Skandinavien, in den Benelux-Ländern so in dieser Form gar nicht mehr da sind, weil dort halt das Defizit kleiner ist. Und ich finde es gut, dass die Politik jetzt aufgewacht ist. Jetzt muss aber natürlich auch geliefert werden. Wir benötigen Zugang zu guten Nutzungsgeräten. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir die soziale Kluft zwischen Wohlhabenden und Nichtwohlhabenden, zwischen Schulen in problematischen Regionen und Schulen in sehr wohlbetuchten Regionen nicht größer werden lassen. Denn idealerweise wollen wir alle in die Lage versetzen, an der Digitalisierung teilzunehmen und die guten Aspekte, die erweiterten Unterrichtsmöglichkeiten zu nutzen.
Ist das eine Gefahr der Digitalisierung, wenn sie zu schnell geht möglicherweise, dass wir Teile der Gesellschaft verlieren?
Ja, Sie haben recht. Und das ist aber ein Problem, das wir bei allen Innovationen haben, dass Innovationen, wenn sie nicht begleitet werden durch sinnvolle Maßnahmen, spalten können. Spalten in diejenigen, die benachteiligt werden, die sich vielleicht nicht schnell genug auf die Innovation einstellen können, die Fähigkeiten nicht schnell genug nachbilden und diejenigen, die gut damit klarkommen. Die Digitalisierung hat das auch früher schon gezeigt. Diejenigen, die sich schnell auf den Personalcomputer eingestellt haben, die schnell mit dem Internet umgehen könnten, waren halt besser dran als diejenigen, die das nicht konnten. Wir müssen jetzt natürlich gerade bei jungen Menschen in Schulen aufpassen, dass wir eine solche Benachteiligung nicht von vornherein fest einbauen und damit die Gesellschaft spalten.
Ja, Sie beschäftigen sich ja mit Innovation über Digitalisierung hinaus. In der Krise haben wir jetzt gesehen, viele Entwicklungen sind sehr bedarfsgetrieben, vorangegangen, schnell vorangegangen. Fallen da denn bestimmte Bereiche gerade hinten runter, in denen es eigentlich dringend Innovationen bedürfte? Also wo würden Sie sagen, müssen wir jetzt mal hinschauen, wenn auch eigentlich alles natürlich durch Corona getrieben ist?
Ja, wir sind immer noch im Krisenmodus und der Krisenmodus hat dazu geführt, dass sich viel verschoben hat. Also wir haben plötzlich den Bereich der Virologie, den Bereich der Pharmazeutik, möglicher Impfungen und dergleichen sehr stark in den Blick genommen. Gleichzeitig passiert aber, wird auch andere Forschung verdrängt, weil die Zahl der Forscherinnen und Forscher ja nicht beliebig erhöhbar ist. Die Zahl der Mittel ist auch nicht beliebig erhöhbar, obwohl jetzt lobenswerterweise unsere Regierung nochmal kräftig Mittel in Forschung und Entwicklung hineingegeben hat. Aber man kann sich das in den Unternehmen so klar machen, die Krise hat ja auch dafür gesorgt, dass plötzlich Cash, also Zahlungsmittel, Geldmittel etwas knapp geworden sind. Und dann sparen die Unternehmen natürlich. Die Unternehmen gehen dann auch in so einen Überwinterungsmodus und versuchen sicherzustellen, dass alles, worin investiert wird, auch unmittelbar Nutzen hat. Und da ist das eine Forschungs- und Entwicklungsprojekt schon auch auf die Nase gefallen oder rausgenommen worden. Wir hatten Probleme bei jungen Unternehmen, die plötzlich keine Venture-Capital-Versorgung mehr bekamen. Auch da ist versucht worden, mit staatlicher Hilfe etwas zu machen. Und ich glaube, die Unterstützungspakete sind recht großzügig und gut ausgefallen. Aber wahrscheinlich ist das eine oder andere an Innovation auch auf der Strecke geblieben in diesem Notfallmodus.
Ich wüsste abschließend noch ganz gerne von Ihnen, wo aus Ihrer Sicht die Grenzen der Digitalisierung sind.
Ich glaube, das ist überall dort, wo die persönliche Interaktion ganz wichtig ist. Das sind manchmal kreative Prozesse, Prozesse, wo man die Mimik des anderen lesen können muss, wo man auf Signale, subtile Signale eingeht. Also ich weiß beispielsweise, dass sich Einstellungsgespräche nicht besonders gut führen lassen über digitale Medien, über Zoom-Konferenzen und dergleichen mehr, weil man ja auf die andere Person eingehen möchte und auch verstehen will, worum es dieser Person geht. Ich kann mir vorstellen, dass es in Teams, wenn gemeinsam an einem Artikel, an einem neuen Produkt gearbeitet wird, dass es da schwierig ist, all das zu digitalisieren. Und ich glaube, dass wir gerade in den Schulen darauf achten müssen, bei den sehr jungen Schülerinnen und Schülern, bei den Kindern, dass wir dort ein ausreichendes Maß an Präsenzbetreuung da haben, weil wir auch dort eigentlich aus der Nähe unheimlich viel an Nutzen schöpfen.
Also wo man das Miteinander üben
will. Genau, das Miteinander können wir nicht ersetzen. Das wird nicht wegdigitalisiert und das sollten wir auch gar nicht versuchen. Aber wir haben gelernt, dass wir viele andere Prozesse vielleicht nicht unbedingt in Präsenz machen müssen, dass das ein oder andere Verkaufsgespräch auch digital geführt werden kann und dass deshalb eine Reise nach Berlin von München aus vielleicht nicht erforderlich ist. Also viel CO2, das eingespart werden kann, viel Zeit, die eingespart werden kann, aber halt nicht in allen Fällen.
Vielen Dank, Herr Haarhoff. Nach München aus Berlin.
Vielen Dank an Sie.
Wer bei all dem Gerede über die Corona-Krise Lust auf etwas ganz anderes bekommen hat, für den habe ich noch einen Podcast-Tipp. Meine Kollegin, die Wirtschaftsredakteurin Inga Michler, spricht alle 2 Wochen mit erfolgreichen Menschen über die großen Karrierefragen in ihrem Podcast Die Macher. Den Podcast gibt's auf welt.de und in allen Podcast-Apps. In der aktuellen Folge spricht Inga Michler mit der Fintech-Gründerin Mirjam Wohlfahrt. Und da geht es darum, wie Mirjam Wohlfahrt es geschafft hat, sich in einer männerdominierten Branche durchzusetzen. Mein Name ist Sonja Gillert. Bleiben Sie weiter gesund.